Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
Hey, mal ganz kurzer Hinweis an dieser Stelle. Suchst du nach einem zuverlässigen und etablierten Payment-Anbieter in Deutschland? Weil dann möchte ich dir unseren Partner Molly vorstellen. Molly ist eines der führenden Fintechs in Europa, gegründet vom erfolgreichen Tech-Unternehmer Adrian Mohl. Und Molly vereinfacht die Zahlungen in deinem Online-Handel immens und reduziert so ganz nebenbei sogar Bürokratie und Papierkram. Und mit der Unterstützung von lokalen Zahlungsmethoden kannst du deine Conversion Rates und Umsätze noch weiter steigern. Über 200.000 Firmen nutzen Molly bereits. Und darunter sind auch große Namen wie Koro, Sushi Bikes oder Reishunger. Also, wenn du dir Molly auch mal anschauen willst, habe ich jetzt einen Link für dich. www.molly.com/digital. Und Molly schreibt sich M-O-L-L-I-E. www.molly.com/digital. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Werbung Ende. Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich digitales Unternehmertum mit deinem Moderator Joel Kaczmarek. Los geht's.
Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute hörst du eine sehr unterhaltsame und ich glaube auch sehr vielschichtige Folge rund um eine Unternehmerpersönlichkeit. Wer ist das? Mein Freund, der liebe Marlon Braumann. Marlon und ich haben uns vor ungefähr 2 Jahren kennengelernt, als ich den lieben Florian Heinemann fragte, hey, hast du irgendjemanden, der mir beim Thema Sales helfen kann? Weil gerade Agentur-Sales, solche Geschichten beschäftigen mich gerade. Und da stellte er mir den lieben Marlon vor, der damals eine junge Gründung namens Store2Be leitete, die sich nämlich verschrieben hatte, Pop-Up-Store-Flächen an Unternehmen zu vermitteln, quasi eine Art Marktplatz. Ich hoffe, ich gebe es richtig wieder, kann er gleich nochmal korrigieren. Und seitdem, es schmerzt mich ja immer, Unternehmer auf die Investorenseite zu verlieren, aber er macht das auf eine so besondere Art und Weise, dass ich dachte, ich muss ihm heute im Podcast ein wenig Raum einräumen, denn der liebe Marlon betreibt einen Investor und zwar trägt dieser den schönen Namen Elevate Capital, wo er quasi das VC-Geschäft von Christian Angermeier und noch einigen weiteren managt. Und als drittes, und ich finde mit am spannendsten, weil es mir auch wichtig, das mal aufzuzeigen, ist der liebe Marlon auch Gründer einer Foundation und zwar der Amos Foundation. Und Amos steht für African Most Endangered Species, das heißt, er hat einen unternehmerischen Ansatz gefunden, sich auch für Afrika einzusetzen und dieses zu einem sicheren Ort für Tiere zu machen. Wenn das nicht genug Spannung für eine tolle Podcast-Folge gibt, dann weiß ich auch nicht. Lieber Marlon, schön, dass du da bist. Moin, moin.
Moin, moin, Joel. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Habe ich diesen ganzen Ritt so richtig wiedergegeben? Vielleicht fangen wir mal an. Wie bist du denn eigentlich so in die Unternehmerwelt gerutscht? Urschleim heute mal zu Beginn.
In die Unternehmerwelt bin ich verhältnismäßig früh gerutscht. Muss dazu sagen, ich bin immer unternehmerisch aufgewachsen. Also meine Eltern waren Unternehmer, meine Großeltern waren Unternehmer, sodass für mich auch als Kind eigentlich sehr, sehr schnell klar war, ich werde auch Unternehmer. Dementsprechend hatte ich dieses Motiv oder dieses Ziel eigentlich seit sehr, sehr jungen Jahren immer mit mir herumgetragen. Und ich hatte damals meine erste eigene Company dann tatsächlich relativ spät gestartet. Also zumindest finde ich relativ spät gestartet. Da war ich 25, zum Ende meiner Promotion, wo ich mit noch einem weiteren Kommilitonen damals die Idee zu Store2Be entwickelt habe. Das haben wir dann gestartet und dann ging es eigentlich auch Schlag auf Schlag. Also dieser Cut, ja, von Promotion hin zu Unternehmertum, ich glaube, der hätte härter nicht angefangen.
Habe ich richtig in Erinnerung, dass du ein WHUler bist?
Bin WHUler, ja. Höre ich da Kritik oder Vorwurf? Aber ja, ich bin WHUler. Ich habe sowohl an der WHU studiert als auch anschließend promoviert, ja.
Nein, eher Anerkennung. Ich meine, ihr werdet ja darauf getrimmt eigentlich, entweder im Investmentbanking zu landen oder Unternehmen in Reihe
zu machen. Genau, also das stimmt. Ich glaube auch, die WHU ist wahrscheinlich die stärkste Universität in Deutschland, wenn es um die Ausbildung und das Wecken des Interesses an Unternehmertum geht. Das ist schon krass, ja, das kann man schon sagen, absolut.
Jetzt gibt's Werbung.
Aufgepasst, heute möchte ich dir einen unserer Partner vorstellen, der für dich wichtig ist, wenn du einen Börsengang planst und gut abgesichert sein möchtest. Und zwar Risk Partners, einen renommierten und führenden Spezialversicherungsmakler, der sich auf die Absicherung anspruchsvoller Haftungsrisiken im Zusammenhang mit IPOs, Duallistings, SPAC, D-SPAC-Transaktionen und allgemeiner Kapitalmarkthaftung im Rahmen der D&O-Versicherung spezialisiert hat. Um auf dem IPO-Projekt nicht in Haftungsfallen zu laufen, übernehmen die erfahrenen ExpertInnen von Risk Partners die verantwortungsvolle Aufgabe, die Risiken im Zusammenhang mit Prospekt- und Kapitalmarkthaftung zu minimieren und in maßgeschneiderten Versicherungsschutz zu verbriefen. Dabei liegt der Fokus gleichermaßen auf der professionellen Beratung und Platzierung der persönlichen Haftung eures Boards und der Emittentenhaftung sowie anderer wichtiger beteiligter Stakeholder wie Banken und Wirtschaftsprüfer. Erfolgsfaktor von Risk Partners in vergangenen Deals ist das eingespielte Team, das bestens vernetzt ist, auch in internationalen Märkten, um weltweite Versicherungskapazitäten abrufen zu können. So können auch Versicherungssummen von mehreren 100 Millionen Euro ideal strukturiert und prämieneffizient gestaltet werden. Das Team hat bereits Unternehmen aus dem DAX und MDAX-Segment erfolgreich bei Transaktionen begleiten dürfen und hat insbesondere auch Track Record bei zahlreichen Nasdaq-IPOs, bekannter deutscher Foreign Filer aus den Branchen Life Sciences und Tech. Wenn ihr also einen Börsengang plant oder auch eine Kapitalaufnahme oder Listing ansteht, meldet euch gerne bei Risk Partners. Dafür habe ich euch unter digitalkompakt.de/riskpartners in einem Wort geschrieben eine Weiterleitung eingerichtet für alle Fragen zu Risiken und passendem Versicherungsschutz. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Aber jetzt erklär mir nochmal eins, warum bist du denn bei Store2B rausgegangen? Weil du hast den Laden ja noch gar nicht verkauft, also theoretisch hättest du das ja auch noch weiter vortreiben können. Wie kam es für dich, dass du gesagt hast, alles klar, jetzt brauche ich mal hier einen Cut?
Die Entscheidung, rauszugehen, das war nach 4,5 Jahren. Das war Mitte 2019 und wir haben die Firma Anfang 2015 gestartet. Und nach 4,5 Jahren hast du eine ganze Menge an Beziehungen und auch Erinnerungen und auch Emotionen, die wahrscheinlich jeden Gründer erstmal an seinem Baby und an seiner Company halten. Ja, also das war jetzt keine Entscheidung über Nacht und das war jetzt auch keine nicht stark durchdachte Entscheidung. Und bei mir war damals ausschlaggebend, dass sich mein Rollenprofil in der Firma geändert hat über die Jahre. Das ist natürlich so, wenn du eine Firma startest, dann sind bestimmte Skills wichtig und dann hat auch die Art und Weise, wie du arbeitest, einen ganz anderen Charakter als bei einer Firma, die eben schon ein paar Jahre alt ist und auch über Strukturen und Prozesse und dergleichen verfügt. Und ich hatte für mich damals festgestellt, je älter und auch vor allem je größer und je strukturierter, muss ich fast schon sagen, diese Firma wurde, desto weniger entsprach das, was dort gebraucht wird an Managementfähigkeiten, meinen Talenten. Das war etwas, was ich lange Zeit von mir weggeschoben habe, weil ich immer dachte, das wäre sozusagen ein Defizit auf meiner Seite. Eine Firma, die wächst, da kommen dann irgendwann Managementaufgaben wie ein Controlling, wie Teamführung, wie das Aufsetzen von Reporting-Strukturen, Feedback-Sessions etc. Ja, das sind Dinge, die werden, je größer eine Firma wird, immer wichtiger, zumindest für den Gründer oder den CEO oder den Top-Manager sozusagen dieser Firma. Und das waren aber alles Dinge, bei denen ich gar nicht so gut war, wo ich mir lange vorgeworfen habe, dass ich da gar nicht so gut bin, weil so eine Uni oder so eine Ausbildung einem ja schon immer suggeriert, dass eine Kennzahl für unternehmerischen Erfolg bzw. für eigenen Erfolg in der Karriere sowas wie Führungsspanne ist. Ja? Also je mehr Mitarbeiter du sozusagen verantwortest, desto erfolgreicher bist du. Und für mich war das dann irgendwann schon schockierend zu sehen, dass ich eigentlich gar keine Freude daran hatte, möglichst viele Mitarbeiter zu verantworten oder möglichst wenig auch sozusagen selber umsetzen zu können, sondern viel mehr zu delegieren. Ja, das hat ein paar Jahre gedauert, bis ich an einem Punkt war, wo ich die Wahrnehmung von einem Defizit hin zu einer Erkenntnis, dass ich einfach andere Stärken habe, entwickelt habe. So, und dann war aber eben dieser Punkt und dann habe ich auch strukturiert mich hingesetzt mal und mir überlegt, wie möchte ich eigentlich arbeiten. Dann ist mir aufgefallen, dass mein damaliger Job auf diesen Dimensionen, wie ich arbeiten möchte, gar nicht mehr so gut dastand, wie ich eigentlich immer dachte, dass er dasteht. Und dann habe ich da damals das Gespräch gesucht mit meinen Mitgründern und auch mit den Investoren und das stieß jetzt auch nicht zwingend auf euphorische Gegenliebe. Ne? Also das muss ich auch ganz klar sagen. Nur es war auch gleichzeitig alternativlos. Ja, weil irgendwie einen Job zu machen, der einen nicht mehr erfüllt und der einem auch nicht liegt, das bringt halt dann auch nichts. Ne? Und dementsprechend habe ich da das Gespräch gesucht. Das war ein unglaublich hartes Gespräch. Also ich war auch paar Tage vorher schon richtig aufgelöst. Das war ganz krass. Ja? Ich meine, es ist wie wenn du in langjährigen Beziehungen irgendwie du weißt, du wirst dich trennen so ungefähr und die Gegenseite ahnt es nicht. Ne? Oder die Gegenseite, das hört jetzt falsch an. Also die anderen Beteiligten, muss ich eigentlich sagen, die ahnen das nicht. Das ist ein Scheißgespräch, also das kann ich dir sagen. Aber es war in dem Moment unumgänglich.
Erzähl doch einmal ganz kurz, was hat dein Unternehmen eigentlich gemacht? Also wir sind jetzt hier schon emotional in dir gefangen als Zuhörerinnen und Zuhörer, aber was genau war denn eigentlich der Zweck dieser Firma?
Die Idee zu dieser ganzen Firma resultierte im Jahr 2015 aus einer Beobachtung. Und diese Beobachtung war damals, mein erster Mitgründer Sven, also Sven auch WHUler, Kommilitone von mir und ich, wir haben uns damals hingesetzt und haben gesagt, hey, im Bereich Real Estate flexibilisieren sich eigentlich gerade sehr, sehr viele Strukturen. Ja, und das war zum Beispiel im Bereich Residential Real Estate. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf ein Airbnb geguckt hat damals, die es auf einmal möglich gemacht haben, sehr, sehr punktuell Wohnimmobilien zu mieten. Oder eben im Bereich Office, ja, da gab es dann so 2014, 15 auch in Deutschland so die Modelle von WeWork, Mindspace und wie sie alle hießen, ja, die dann überall auftauchten. Und dann war ja eigentlich nur folgerichtig zu sagen, dass als Hypothese, wenn Real Estate sich flexibilisieren, warum denn eigentlich nicht Retail? Weil Retail, stationärer Einzelhandel, war ja in der Vergangenheit immer ein sehr, sehr starres Geschäft. Ja, da wurde dann irgendwie ein Laden von mindestens 100 Quadratmetern über mal mindestens 5, eher 10 Jahre vermietet mit horrenden initialen Anfangsinvestitionen. Und da haben wir damals gesagt, naja, das ist ja eigentlich auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Eigentlich willst du doch einen Laden haben oder eine stationäre Präsenz haben, wenn du sie brauchst. Und du brauchst sie eigentlich nur noch punktuell. Die Rolle von stationärer Fläche wird in Zukunft immer weniger die Distribution von Produkten sein. Ja, also im Sinne von, da karrt der LKW irgendwie 100 Paar Schuhe an und der Laden stellt die sich ins Regal und dann kommt jeden Tag ein Kunde und nimmt eins runter und nach 100 Tagen ist sozusagen der Laden leer. Also es geht nicht mehr um Distribution, weil die Distribution, die geht nicht effizienter als Hochregallager in irgendeiner günstigen Region und dann werden die Units da rausgeschifft. Ja, das ist maximal effizient und ist auch absolut in Ordnung meines Erachtens. Was halt der stationäre Touchpoint kann, und zwar deutlich mehr als jeder digitale Touchpoint, Emotionen und Feedback. Es geht dann aber eben auch darum, wirklich den stationären Touchpoint und damit eben auch den Laden zu einem Marketingkanal zu entwickeln und nicht zu einem Distributionskanal. Und ein Marketingkanal muss halt per Definition punktuell buchbar sein, er muss messbar sein, er muss skalierbar sein. Das war damals eben so unsere Idee zu sagen, warum bauen wir nicht eine Art Booking.com für flexiblen Retail Space und haben auf der einen Seite keine Hotels, wie jetzt Booking.com, sondern bei uns Shoppingcenter, Flughäfen, Bahnhöfe, öffentliche Verwaltungen, die gesagt haben, hey, wir haben hier irgendwelche Plätze, die wir vermieten, Orte, an denen bestimmte Zielgruppen in einer bestimmten Frequenz rumliefen oder sich bewegten. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite war eben die Nachfrageseite bei uns die Marken, also irgendwie angefangen bei einem Tesla über einen Daimler, Red Bull, also wirklich auch große Marken, auch sehr, sehr viele Agenturen. Also wir hatten dann so 60-70%, in der Spitze wahrscheinlich auch mal 80% Agenturgeschäft. Das lief auch die ersten Jahre ganz gut. Wir haben allerdings ein paar Dinge unterschätzt. Also wir haben da jetzt nicht großartig was falsch gemacht, aber in der Reflexion kann man schon sagen, der Markt, den wir da bearbeitet haben, war nicht fragmentiert genug. Diese Friction, sprich die Kleinteiligkeit auf der Seite an Anbietern von Fläche war nicht hoch genug, als dass es eine Plattform wie uns gebraucht hat. Und gleichzeitig war es auch so, dass auf der Nachfrageseite ein sehr, sehr chaotisches Kundenverhalten herrschte. Mit Agenturen zusammenzuarbeiten, das ist auch nicht immer cool, weil du in der ganzen Wertschöpfungskette, ne, da hast du irgendwie einen begeisterten Marketingmanager, der wiederum hängt in seinem Konzern am Budget vom Controller oder vom Finanzer. So, jetzt denkt sich der Marketingmanager was aus, der gibt's an die Agentur weiter. Die Agentur hat nochmal eine Sub-Agency und diese Sub-Agency ist unser Kunde. Du kannst dir allein daran schon mal vorstellen, was passiert, wenn der Controller jetzt irgendwann auf die Bremse drückt und sagt, lieber Marketingmensch, dein Budget ist nicht mehr 1000, sondern nur noch 100. So, dann ruft der irgendwann mal 2 Tage später seine Agentur an, dann ruft die irgendwann 2 Tage später ihre Sub-Agency an und die ruft dann nochmal 2 Tage später uns an. Du hast da Kommunikationslinien, die möchtest du eigentlich nicht haben und die drücken halt letztlich alle auf deine Marge, weil du einfach jede Menge Effizienzen verlierst. Die Kernidee, an die glaube ich auch tatsächlich noch, ja, also dass du Retail eigentlich oder stationäre Präsenz punktuell an- und ausschalten solltest, wie jeden anderen Marketingkanal, das finde ich eine mega gute Idee. Allein der Markt, wo wir heute strukturiert ist, lässt es nur schwer zu, das auf Basis einer Plattform umzusetzen.
Okay, verstanden. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, du hast gemerkt, dass das für dich nicht mehr so richtig ist. Ich weiß nicht, wie viel Seelenstriptease du hier heute machen willst, aber man darf ja auch sagen, glaube ich, in deinem Privatleben hattest du auch irgendwie so einen kleinen Breaking Point. Also du hast irgendwie einen Menschen verloren, der dir sehr wichtig ist. Vielleicht darf man so viel sagen. Was hat das mit dir gemacht? Also war das auch nochmal so ein Anstoß? War das so der finale Stein oder war das eher so eine Kopfsache? Also ich versuche ja immer auch zu erleben, wie UnternehmerInnen quasi ihre Karriere für sich entdecken. Wie viel ist Herz, wie viel ist Kopf?
Ich wirke wie ein absoluter Kopfmensch und ich bin ein absoluter Herzmensch. Das gesagt, habe ich auch gar kein Problem damit, wie du es jetzt nanntest, so Seelenstriptease zu betreiben. Also bei mir war es im Zuge dieser ganzen rationalen Überlegungen, okay, ich merke hier gerade, das ist nicht mehr mein Job und ich entferne mich mit meinen Talenten immer weiter von dem, was hier eigentlich gebraucht wird. Im Zuge dieser ganzen Überlegungen ist Anfang 2019 meine Mutter verstorben und das war eine Situation, die 2 Dinge mit mir gemacht hat. Und dazu muss ich sagen, dass meine Mutter zu dem Zeitpunkt, als sie verstorben ist, schon 24 Jahre lang Krebs im Endstadium hatte. Also es war eigentlich immer wieder ein medizinisches Wunder, dass sie länger gelebt hat. Und dementsprechend hing auch sehr lange so ein emotionales Damoklesschwert über mir, weil ich natürlich immer auch darin ein Stück weit gefangen war. Das sage ich jetzt nicht als Vorwurf. Ja, also es war jetzt nie so, dass meine Mutter mich da irgendwo großartig in Regress genommen hat und gesagt hat, hey, ich erwarte aber von dir, dass du immer in Deutschland bist, damit du schnell war. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber mein Selbstverständnis war halt, ich möchte da sein und ich möchte mein Leben schon auch immer ein Stück weit nach ihr ausrichten. So, und das habe ich auch getan. Und Prozess des Sterbens als der Fortschritt, eigentlich zwei Dinge passiert. Meine Mutter und ich, wir kamen uns emotional so nah wie in all den Jahren vorher nicht. Also ich glaube, jeder, der mal einen Menschen verloren hat, und zwar jetzt nicht schlagartig, ja, im Sinne von Unfall, oder weil das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes, aber tatsächlich so ein Prozess des Sterbens auch miterlebt hat, wird das, denke ich, verstehen, dass du hast nichts mehr zu verlieren. Ich war zumindest so offen, wie ich vorher noch nie war, und auch meine Mutter damals in der Situation. Und wir haben halt über alles gesprochen, auch ohne Angst, irgendwie den jeweils anderen dann zu verletzen oder uns auch selber ein Stück weit zu verletzen. Und das war etwas auch aufräumend, offen gesagt. Ja, das kann ich schon sagen. Hat mich wirklich auch innerlich mal sortiert und auch vor einige Fragen gestellt, bis hin zu der Frage, was ich eigentlich in meinem Leben möchte und auch mache. Das war das eine, so dieses Cleansing. Und das andere war definitiv mit dem Moment, wo meine Mutter nicht mehr gelebt hat, auch ein Stück weit dieser Ballast von mir abgefallen ist. Und ich habe mal zu jemandem gesagt, du musst sehen, ich laufe gerade wirklich mit so einer Axt durch mein Leben und ich hau sozusagen alles ab, was ich nicht mehr brauche. Ich habe da mit Sicherheit auch teilweise Dinge vorschnell entschieden, aber ich habe damals auch wirklich einfach echt aufgeräumt in meinem Leben. Und das war definitiv der Brandbeschleuniger für diese rationalisierte Entscheidung, meine Firma zu verlassen. Und ich bin mir auch sicher, dass ich das nicht getan hätte, wenn es diesen Brandbeschleuniger nicht gegeben hätte.
Was hast du dann gemacht? Hast du getrauert?
Ja, ich habe getrauert, aber ich habe vor allem ein großes Glück gehabt. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der sich sehr, sehr lange auch schon mit Psychologie und dergleichen beschäftigt. Und der hat mich ein halbes Jahr vor dem letztlichen Tod meiner Mutter mal zur Seite genommen und sagte, hier, das klingt jetzt hart, aber ich habe eine Empfehlung, die ich dir geben möchte. Und die ist, fang an, deine Mutter gedanklich zu beerdigen. Jeden Tag aufs Neue. So ein halbes Jahr vorher. Das ist ziemlich heftig, ehrlich gesagt. Das war ein sehr bewusster Prozess. Ich habe mir jeden Tag Zeit genommen und habe das getan. Und so hart das im Vorfeld ist und auch so absurd das teilweise im Vorfeld ist, ja, wenn du mit einem Menschen auch noch Zeit verbringst und du ihn irgendwie, ne, du verlässt den Raum und beerdigst ihn gedanklich oder sie in dem Fall, das ist keine schöne Erfahrung. Allerdings hat mir das sehr, sehr viel Energie gegeben in dem Moment, als meine Mutter dann wirklich nicht mehr gelebt hat, weil ich einfach viele Phasen der Trauer schon vorher durchlebt habe, was auch definitiv ein wichtiger Moment war. Ich hatte einfach auch viele Freundinnen und Freunde, die mir dabei geholfen haben, dass ich nicht komplett aus der Kurve fliege. Teilweise mal Entscheidungen von mir knallhart gechallenged haben. Ja, weil ich war schon so ein bisschen wie so eine Cessna in einem Hurricane. Ja, mir ist das schon schwer gefallen, irgendwie immer sozusagen die Orientierung zu behalten. Und dementsprechend ist meine Trauer war eher eine Überforderung. Klar, es gab auch Momente, wo ich irgendwie echt nochmal komplett zusammengebrochen bin und auch dann wirklich auch nicht mehr sprechen konnte, ja, was also wirklich krass war für mich. Aber im Kern war der Prozess der Trauer im Moment des Todes meiner Mutter zumindest schon mal zu großen Teilen fortgeschritten. Und dann war meine Trauer eher eine Überforderung und eine Verwirrung.
Und wenn wir jetzt mal an andere Menschen denken, die hier heute zuhören. Also mir geht es oft so, ich habe auch schon des Öfteren harte Entscheidungen in meinem Leben getroffen, treffen müssen. Ich habe komischerweise irgendeine Art inneren Kompass. Dass wenn man sich mit einer Sache auseinandersetzt und sich dann die Konsequenzen ausmalt, dass es sich anfängt, gut anzufühlen. Dann erst kommen die Preisüberlegungen. Also was kostet mich diese Entscheidung? Irgendwas fängt dann an zu resonieren. So ist es bei mir bisher immer gewesen. War das bei dir in dieser Phase auch so, dass diese rationale Feststellung plus der Brandbeschleuniger plus vielleicht Dinge, die du dann kennengelernt hast, die ganz andere Passionen dir geweckt haben, sich auch irgendwann so gut anfühlten, dass du zu diesem Punkt gekommen bist? Oder was wäre so deine Anleitung für Menschen, die jetzt zuhören und sich selber fragen, wie kann ich solche Entscheidungen überhaupt finden und dann auch noch treffen?
Ich bin nicht imstande, jetzt eine allgemeingültige Betriebsanleitung sozusagen für einen inneren Kompass zu liefern. Was mir damals sehr geholfen hat, war, wenn immer ich einen Gedanken hatte, habe ich ihn aufgeschrieben und hatte dann irgendwann auch ganze Listen an Gedanken und dann wurden irgendwann Bilder deutlich. Und was anderes war, ich war ultra konsequent damals in meinen Handlungen, vielleicht teilweise auch zu konsequent. Also ich weiß auch, dass ich damals Menschen verletzt und teilweise auch verloren habe, einfach weil ich so konsequent war. Allerdings war diese Konsequenz vor allem ein Selbstschutz. Ich glaube, es braucht auch eine gewisse Konsequenz, gerade wenn man eben signifikante Lebensentscheidungen trifft und wenn man eben auch richtungsweisende Lebensentscheidungen trifft. Und mein innerer Kompass damals, stell dir vor, du legst so einen Kompass auf einen Magneten und das Ding dreht sich die ganze Zeit. Und so fühlte ich mich in den ersten Wochen nach dem Tod meiner Mutter. Und dementsprechend war es für mich auch so wichtig, dass ich damals Freundinnen und Freunde hatte, immer noch habe, aber dass die auch damals für mich da waren, mich auch immer wieder in Frage gestellt haben und mal immer wieder diesen Kompass vom Magneten genommen haben und gesagt, so jetzt, was willst du hiermit gerade bezwecken, ja? was ist es? Also eine drei Dinge, das, was ich gerade versucht hatte zu sagen. Das erste ist viel aufschreiben, weil das hilft und das macht auch den Kopf irgendwie ein bisschen strukturierter, denke ich. Konsequent sein in Entscheidungen, auch auf das Risiko hin, dass der ein oder andere ein bisschen zurückschreckt vor so einer Konsequenz. Und das dritte ist schauen, dass man da nicht alleine durchgeht, sondern dass man sich schon irgendwie Leute um sich ansammelt, die einen verstehen und die einem auch bereit sind zu helfen. Ich bin damals aus meiner Firma ausgestiegen mit der ganz klaren Ansage, ich werde jetzt ein halbes Jahr lang keinen Job anfangen. Da habe ich auch nicht mit mir diskutieren lassen. Natürlich kamen Menschen zu mir und haben gesagt, hey, ich habe hier irgendwie eine Idee und ich will irgendwie das machen und ich will das machen. Und ich habe einfach abgesagt, weil ich gesagt habe, ich habe für mich diese absolute Entscheidung getroffen, ein halbes Jahr. Das ist für mich in Stein gemeißelt und da lasse ich mich auch nicht überreden und das, da müssen wir überhaupt nicht zu anfangen. So, weil ich aber auch für mich entschieden hatte, ich brauche diese Zeit. Das ist so ein gutes Beispiel für Konsequenz in dem Moment.
Also für mich wirktest du damals in dieser Phase so total aufgeräumt. Ich weiß nur, dass andere Leute mich ansprachen auf dich und meinten, ja, der hat da jetzt gerade einen Verlust durchgemacht, jetzt macht er hier voll Tabula Rasa und auf mich wirktest du immer total clean im Kopf. Deswegen finde ich das interessant oder auch mal eine schöne Geschichte. Ich meine, jetzt hören hier viele Menschen, die kennen dich überhaupt nicht und hören nur deine Stimme, aber wenn man dich so sieht, du siehst ja ein bisschen aus wie so eine Michelangelo-Statue in Natura, ja? Also wenn ich dir jetzt sozusagen mit einem 3D-Drucker in Körper drucken würde, dann wäre das so ein Marlon. Perfekt gebaut, Wirtschaftsuni, Gründer, Investor, was im Kopf, total strukturiert, gerade Sätze, tak, 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 tak. Ich finde sowas sehr erfrischend, dass man dann auch mal einen Eindruck vom Seelenleben der Menschen innen drin kriegt.
Ich habe auch gelernt, mir ab und zu eine gewisse Rüstung anzuziehen und die hält auch erstmal, auch wenn mein emotionales Seelenleben dann eben anders aussieht. Ich habe aber auch gelernt, dass es eigentlich die größere Stärke ist und auch mir deutlich mehr gibt, offen über Emotionen zu sprechen und auch Menschen, die ich vielleicht gerade erst kennenlerne, von Tag 1 an reinen Wein einzuschenken und auch ganz klar zu sagen, hey, ich finde das so und so, mir geht es gerade so und so. Und ich fühle mich gerade so und so, weil ich glaube, dass das einfach auch viel mehr Nähe schafft und letzten Endes auch selbst in einem Business-Kontext dazu führt, dass man ehrlichere Beziehungen miteinander führt und somit eben auch ehrlichere Ergebnisse letztlich realisiert. Das klingt jetzt super pathetisch, das ist überhaupt nicht gemeint, aber es ist tatsächlich, das versuche ich mir immer stärker anzutrainieren, also offen über Emotionen sprechen zu können. Danke für die Michelangelo. Ich hatte, glaube ich, trotzdem ein T-Shirt an, oder hoffe ich zumindest. Also von daher, dass du falsche Bilder in die Köpfe projizierst.
Doch.
Jetzt gibt's Werbung.
Aufgepasst, heute möchte ich dir einen unserer Partner vorstellen, der für dich wichtig ist, wenn du einen Börsengang planst und gut abgesichert sein möchtest. Und zwar Risk Partners, einen renommierten und führenden Spezialversicherungsmakler, der sich auf die Absicherung anspruchsvoller Haftungsrisiken im Zusammenhang mit IPOs, Dual-Listings, SPAC, DeSPAC-Transaktionen und allgemeiner Kapitalmarkthaftung im Rahmen der D&O-Versicherung spezialisiert hat. Um auf dem IPO-Projekt nicht in Haftungsfallen zu laufen, übernehmen die erfahrenen ExpertInnen von Risk Partners die verantwortungsvolle Aufgabe, die Risiken im Zusammenhang mit Prospekt- und Kapitalmarkthaftung zu minimieren und in maßgeschneiderten Versicherungsschutz zu verbriefen. Dabei liegt der Fokus gleichermaßen auf der professionellen Beratung und Platzierung der persönlichen Haftung eures Boards und der Emittentenhaftung sowie anderer wichtiger beteiligter Stakeholder wie Banken und Wirtschaftsprüfer. Erfolgsfaktor von Risk Partners in vergangenen Deals ist das eingespielte Team, das bestens vernetzt ist, auch in internationalen Märkten, um weltweite Versicherungskapazitäten abrufen zu können. So können auch Versicherungssummen von mehreren 100 Millionen Euro ideal strukturiert und prämieneffizient gestaltet werden. Das Team hat bereits Unternehmen aus dem DAX- und MDAX-Segment erfolgreich bei Transaktionen begleiten dürfen und hat insbesondere auch Track Record bei zahlreichen Nasdaq-IPOs, bekannter deutscher Foreign Filer aus den Branchen Life Sciences und Tech. Wenn ihr also einen Börsengang plant oder auch eine Kapitalaufnahme oder Listing ansteht, meldet euch gerne bei Risk Partners. Dafür habe ich euch unter digitalkompakt.de/riskpartners in einem Wort geschrieben eine Weiterleitung eingerichtet für alle Fragen zu Risiken und passendem Versicherungsschutz. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Doch, aber ich sage ja, durchtrainierter und du hast ein T-Shirt, alle, keine Sorge, aber nee, aber ist ganz interessant, weil ich weiß ja genau, was du meinst. Ich weiß, ein Therapeut hat zu mir auch mal gesagt, weil ich immer gesagt habe, ich mag das nicht vor anderen beiden, ist das so unangenehm. Und dann hat er auch gesagt, ja, haben sie denn mit schlechter Erfahrung gemacht? Ist das so, nee. Ja, wie waren denn die Erfahrungen, wenn sie sich vor anderen gefühlt haben? Ich sage, eigentlich immer gut. Also eigentlich gehen Leute immer eher auf einen ein, als dass du dann irgendwie als Weichei oder, ich glaube, Leute connecten dann ganz anders. Kommen wir mal zu dem aktuellen Thema. Dann bist du auf eine Seite gewechselt, was mich persönlich sehr geschmerzt hat, aber ich wünsche dir von Herzen viel Erfolg damit, weil ich auch den Eindruck habe, du bist da gut drin und es zahlt auf deine Fähigkeiten ein. Du bist Investor geworden. Mit Elevate war ja quasi Elevate Capital, wo du auch sehr früh zu mir kamst und meintest, ja, ich mache hier was, Fonds aufsetzen mit dem Christian Angermeier. Dann saß ich da und meinte, ach Marlon, du bist doch noch zu früh dran, guck mal, mach doch noch eine Gründung oder zwei, du hast doch noch gar keinen Exit, du kannst doch geldmäßig noch gar nicht am großen Tisch mitspielen und sammel doch noch Erfahrung auf der operativen Seite und es ist ein ganz anderes Game, du bist dann von der Seitenlinie, guckst zu und coachst die Leute, ist das das Richtige für dich? Aber du bist da sozusagen voll überzeugt von gewesen. Woran lag's? Also warum wolltest du unbedingt das machen und wie hat sich für dich das Ganze erfüllt.
Als ich mich damals von meiner alten Firma verabschiedet habe, war für mich präsent die Frage, wie möchte ich eigentlich arbeiten? Also welche Themen sind mir wichtig? Das erste war, ich möchte sehr unternehmerisch arbeiten. Das zweite war, ich möchte immer international arbeiten. Das dritte war, ich möchte an einem großen Hebel sitzen. Also das bedeutet, wenn ich eine Entscheidung treffe oder wenn ich in einer Entscheidung beteiligt bin, dann möchte ich, dass diese Entscheidung einen Impact hat. Und das vierte war, ich möchte mit sehr, sehr fähigen, smarten, driven Menschen zusammenarbeiten. Und ich hatte damals nicht vor, auf die Investorenseite zu wechseln. Nicht bei Store2B raus und habe gesagt, na, ich habe jetzt realisiert, ich bin eigentlich irgendwie mehr für die Investorenseite gemacht. Ich bin aus der alten Firma raus und ich wusste nicht, was ich machen möchte. Aber was ich wusste ist, diese vier Maxime sind für mich entscheidend, wenn es darum geht, dass ich 100% Energie in einen Job investiere. Ich will jetzt nicht zu esoterisch klingen, aber ich glaube schon an so gewisse Fügungen. Und es gab damals den Moment, da riefen mich eben Christian und mein anderer Partner Thomas Hanke an. Wir haben gehört, du bist bei deiner Firma raus und ich muss dazu sagen, wir drei, wir kennen uns seit 2012, immer gegenseitig so ein bisschen verfolgt, was wir gerade machen. Und ja, dann klingelte mein Telefon und dann hatte ich die beiden an der Leitung. Ich sagte Christian so, hey Marlon, hast du Lust, morgen Abend mit mir in Frankfurt essen zu gehen? Thomas kommt auch und habe ich damals gesagt, ja, klar, jederzeit, aber in aller Transparenz, ich habe für mich entschieden, ich werde jetzt keinen Job anfangen in den nächsten Wochen oder Monaten. Dementsprechend lass uns bitte nicht über irgendwelche Jobs oder ein Jobangebot sprechen. Christian ist ja ein sehr überzeugender Mensch und die erste Reaktion war so, nein, auf keinen Fall. Also geht eher so um, lass uns mal wieder sehen und haben wir uns gesehen. 24 Stunden später saßen wir irgendwie in Frankfurt am Essenstisch abends und Christian fing halt an und sagte, Marlon, schau mal, ich habe jetzt hier in den letzten 20 Jahren das und das gemacht, super viele Investments, sehr, sehr viel auf einer Deal-by-Deal-Basis, immer mit super spannenden Investoren, das sind meine Industrien und so weiter. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir würden da gerne einen Fonds draus bauen. Der Fonds soll so und so und so funktionieren. Ja, also sehr, sehr unternehmerisch, relativ wenige Beteiligungen aus einem relativ großen Fonds. Also wir haben immer einen verhältnismäßig hohen Anteil an den Firmen und so weiter. So, und dann hat Christian nach 2-3 Stunden mich dann irgendwann gefragt und sagte, sag mal, kannst du dir eigentlich vorstellen, Partner in dem Fonds zu sein? Ich kann mir das vorstellen, aber in der aktuellen Situation ist es leider ein schlechtes Timing, weil ich bin jetzt die nächsten 4-5 Monate noch unterwegs in Afrika und dementsprechend kann ich leider dieses so lukrative Angebot nicht annehmen, aber ich helfe dir jemanden zu finden, der den Job machen kann, weil ich finde die Idee mega und ich finde auch dich mega und ich finde auch Thomas mega und ich glaube, dass es richtig viel Potenzial hat. Fast forward, Christian und ich haben dann auch noch 2-3 Mal gesprochen und irgendwann, und da bin ich ihm auch wirklich sehr, sehr dankbar, sagte er dann, du ganz ehrlich, Marlon, wir machen folgenden Deal. Du fängst ja am 1. Januar 2020 an, aber du musst mir versprechen, dass du jetzt hier in der Zwischenzeit nicht irgendwie mit meinem Angebot ne, durch die Gegend läufst und dir einen anderen Job raushandelst. Wenn du mir jetzt die Hand drauf gibst, dann ziehen wir am 1.1. los. Dann habe ich ihm natürlich die Hand drauf gegeben und habe gesagt, du Christian, let's do it. Und für mich war damals entscheidend, ja, und jetzt komme ich halt eben zurück zu diesen Maximen, wie ich arbeiten möchte, dass das alles erfüllt war. Und deswegen sage ich auch, ich glaube nicht an Zufälle. Ich habe mich ein paar Monate vorher hingesetzt und habe für mich herausgearbeitet, wie möchte ich arbeiten. Und wir arbeiten in unserem Setup super unternehmerisch. Wir arbeiten in unserem Setup extrem international. Ich arbeite mit sehr, sehr fähigen Kollegen zusammen. Ja, Christian und Thomas sind ja nur 2 von denen, aber das ist ein Setup, wo ich sage, wow, das ist unglaublich beflügelnd. Natürlich auch anstrengend, klar, ja, weil die Schlagzahl schon echt hoch ist, aber sehr, sehr, sehr beflügelnd und befähigend. Es ist letzten Endes auch etwas, wo ich das Gefühl habe, wenn ich hier Entscheidungen treffe oder mit beteiligt werde an Entscheidungen, dann hat das einen gewissen Impact. Dementsprechend habe ich mich damals nicht dafür entschieden, Investor zu sein. Ich habe mich damals dafür entschieden, eine Beschäftigung mit aufzunehmen, bei der meine Idealvorstellung von einem Job alle zu 100% erfüllt werden. Deswegen, ich glaube, mein Weg dahin war kein linearer. Ne? Ich habe mir nicht irgendwann in den Kopf gesetzt, so jetzt eine Firma x Jahre, dann irgendwie noch hier das und dann bin ich Investor so ungefähr. Das war einfach ein sehr, sehr glücklicher Zufall.
Und bevor ich dich jetzt frage, wie das sich das verändert hat, was das bedeutet, so zu arbeiten, muss ich dir mal ein paar gemeine, schmerzende, unfreundliche Fragen stellen. Warum waren die eigentlich an dir interessiert? Du hast eigentlich keinerlei, soweit ich weiß, korrigiere mich, Background, dass du das irgendwie kannst, hast keinen Beweis angetreten. Du hast noch keine Firma selber verkauft. Deine Bude war ja noch sozusagen mitten im Aufbau drin. Du bist natürlich von deinem Auftreten, von deiner, also das merkt man auch, wie du redest, sehr intelligent, keine Frage. Plus, es gibt immer so ein persönliches Ding, aber du hast keinerlei Track Record. Dann die Stoßrichtung, also ihr habt ja Fonds Größe, wenn ich mich nicht täusche, 125 Millionen mit so einer typischen General Partner Limited Partnerstruktur. Warum darf so jemand wie du, und jetzt können wir mal sagen, wer die anderen GPs sind, also einmal Christian Angermeier, Peter Thiel, Thomas Hanke und du, warum darfst du überhaupt mit am Tisch sitzen?
Die Frage, die habe ich mir damals auch gestellt. Ich habe sie auch damals Christian gestellt. Ich glaube, das hat mehrere Dimensionen. Also du hast bei allem, was du gerade gesagt hast, recht. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die in der damaligen Situation fachlich besser dafür geeignet gewesen wären als ich. Was damals, glaube ich, ausschlaggebend war, waren 2 Dinge. Einerseits, dass Christian, Thomas und ich zueinander ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen haben, was denke ich, in einer unternehmerisch ausgelegten Partnerschaft das Allerwichtigste. Das ist ja auch noch viel wichtiger als irgendwelche fachlichen Skills. Dass sich die Gegenseite nicht verarscht und wenn die Gegenseite sagt, sie reißt sich ein Bein aus für den Erfolg, dann tut sie das auch. Damit einher geht eben auch, dass sowohl ein Christian als auch ein Thomas beide wussten, dass ich ein unheimliches Arbeitstier bin. Also wenn ich mir was in den Kopf setze, dann scheitert es definitiv nicht am mangelnden Effort oder an der mangelnden Disziplin. Ja, also ich bin dann häufig eher derjenige, der so viel extra Meilen geht, bis es irgendwann funktioniert. Und das sage ich nicht, um mich in den Himmel zu loben, das sage ich dir eher, ein Gefühl dafür zu geben, glaube, wie Christian und Thomas damals auch auf mich drauf geschaut haben. Wir haben auch sehr, sehr alternative Stärken. Also Thomas und ich sind gänzlich unterschiedlich. Und Christian hat sowohl von Thomas als auch von mir, oder wir teilen uns sozusagen unterschiedliche Stärken. Bei mir ist definitiv eine meiner Stärken wahrscheinlich das ganze Thema External Stakeholder Management. Also mir macht es einfach unglaublich viel Spaß, Menschen kennenzulernen, Menschen für eine Sache zu begeistern, Menschen für Investments zu begeistern, auf der anderen Seite Unternehmer zu begeistern, dass wir die richtigen Investoren sind, Brände zu löschen. Also das sind alles Themen, wo ich glaube auch sehr große Stärken habe. Thomas zum Beispiel ist jemand, der ist unglaublich transaktionsstark. Also Thomas hat über 200 Private Equity Transaktionen strukturiert in den letzten 12 Jahren. Das habe ich natürlich nicht mit an den Tisch gebracht. Klar, es war ein riesen Vertrauensvorschuss damals und es hätte auch richtig schief gehen können. Aber gesetzt, dass wir uns erstmal gegenseitig vertraut haben, ich ein ziemliches Arbeitstier bin, wenn es darum geht, dass ich Dinge erreichen und verstehen möchte, war das, glaube ich, der Grund, warum ich normal und du bist der Richtige.
Und lass uns doch noch auf die Menschen eingehen. Also den Thomas Hanke kann ich ehrlich gesagt nicht. Peter Thiel wäre so mein Verdacht. Das ist wahrscheinlich so ein Case, dass Christian den irgendwie mehr steuert als du, dass der mit dem mehr Berührungspunkt hat als du. Der nimmt wahrscheinlich ein paar Millionen, wirft die in so einen Pott und dann wird mit Christian alle Jubeljahre mal telefoniert. Würde ich jetzt mal schätzen oder korrigiere mich gerne. Aber der Kollege Angermeier, das ist ja schon jemand, der auch Kontroversen entzündet. Also hat ja die Apeiron Investment Group als das Vehikel, mit dem er eigentlich primär arbeitet. Ich muss dir gestehen, ich habe relativ wenig Bild zu dem im Kopf, habe aber trotzdem schon mitgekriegt, dass er jemand ist, und das ist bei erfolgreichen Leuten, glaube ich, aber auch jetzt nicht untypisch, durchaus polarisiert. Wie würdest du ihn denn so beschreiben?
Jetzt hast du eine explizite Frage und eine implizite Frage mir hingelegt. Lass mich mal mit der expliziten anfangen. Christian ist im positiven Sinne nimmer satter unternehmerischer Investor. Aus finanziellen Motiven muss Christian nicht mehr arbeiten. Sein Antrieb ist tatsächlich, er möchte die Welt verändern ein Stück weit. Das macht ihm auch inhaltlich einfach Spaß zu investieren und Firmen aufzubauen und da brennt er für. Und wahrscheinlich hört es auch nie auf. Manchmal habe ich das Gefühl, es wird immer stärker. Ja, also das ist wirklich ein unglaublich inspirierender Charakter, unternehmerischer Charakter und das ist mir auch wirklich wichtig, ein sehr empathischer Mensch. Ihm ist es auch wichtig, dass es den Menschen in seinem direkten Umfeld gut geht und dass sie auch Spaß daran haben, an gemeinsamen Dingen zu arbeiten. Er hat mir jemand gesagt, er wirkt, als brennt er die Kerze von beiden Enden ab. So ist es. Ne? Also Christian hat ein Energielevel. Da wissen viele Menschen, inklusive mir, manchmal nicht, wie er da dieses Energielevel hält. Es ist wirklich beeindruckend und inspirierend. Es ist ein absolutes Privileg, mit ihm zusammenzuarbeiten. Deine implizite Frage, die du vorher gestellt hast, nämlich ja so ein bisschen eher polarisiert, wieso ist das so? Offen gesagt, in unserer Gesellschaft ist es ja schon so, dass Menschen, die überdurchschnittlich erfolgreich sind, auch überdurchschnittlich stark kritisiert werden. Ja, oder man sucht eben überdurchschnittlich häufig nach Fehlern. Dass es da auch viele Neider gibt, ja, das ist schon eine faire Annahme. Gleichzeitig ist es aber auch so, Gesetz der großen Zahl, je häufiger du etwas versuchst, desto häufiger geht etwas schief. Aber je häufiger du etwas versuchst, desto häufiger gehen Dinge eben auch gut. Der NBA-Spieler mit den meisten Fehlwürfen ist, glaube ich, Kobe Bryant, weil der natürlich aus allen erdenklichen Lagen auf diesen Korb gefeuert hat. Das bedeutet, um das jetzt mal auf uns anzuwenden, oder also explizit Christian oder implizit eben auch uns als Investoren und Unternehmergruppe, wir versuchen auch eine Menge Dinge und da sind auch einige sehr, sehr mutige Dinge dabei. So, wenn die dann gut gehen, dann gehen die Dinge halt völlig durch die Decke. Wenn sie nicht gut gehen, dann hast du irgendwie 2 Tage später die Presse auf dem Hof, ja, die dann irgendwie fragt, naja, Moment, wieso geht das denn jetzt hier nicht gut? Wir dachten, sie machen nur Dinge, die gut gehen. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. So, das Gesetz der großen Zahlen schlägt halt da auch unerbitterlich zurück. In dem Fall ist es halt eben, dass uns manchmal Dinge auf die Füße fallen, die halt dann nicht gut gegangen sind. Die meisten Dinge dankenswerterweise funktionieren und so schaue ich da drauf.
Mehr ist nicht an der Sache, dass der ein bisschen sperriger Charakter ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, fehlt mir ein guter Zugang, wie man es verpacken soll. Aber was ich immer von so einem Christian irgendwie halt gesagt bekomme, ist streitbare Person, nicht großspürig im Typus, aber platziert große Wetten und dann denkst du groß und dann bist du natürlich auch in so einem gewissen Fahrwasser unterwegs, was auf andere natürlich auch anziehend und abstoßend gleichermaßen wirken kann. Und ich versuche für mich so ein Bild für mich zu gewinnen. Wie ist der so als Typ? Ist der fair? Ist der arrogant? Ist der bodenständig? Wie tickt der so?
Christian ist alles, aber definitiv nicht arrogant. Im Gegenteil. Ja, manchmal ist er eher so unbekümmert, ja, dass man sich teilweise schon denkt, Christian trägt sein Herz auf der Zunge. So würde ich es beschreiben. Das ist schon richtig, ne, dass er dann halt eben auch manchmal vielleicht Menschen jetzt nicht zu nahe tritt, aber schon irgendwie auch mal jemandem vor den Kopf stößt, weil er halt einfach exakt sagt, was er denkt. Offen gesagt, ich finde, das ist eine super Eigenschaft. Ja, wenn du irgendwie als Mensch so sehr in dir ruhst, dass du dir sozusagen selber sagst, dann mir ist das erstmal egal, was die Menschen von mir denken. Ich teile meine Gedanken frank und frei. Das finde ich, ist es ehrlicherweise ein erstrebenswerter Zustand. maximal effizient. Das muss man ja auch mal sehen. Ist er fair? Ja, definitiv. Also
ist er so ein Lunatic? Ist das so ein Verrückter?
Ja, wobei ich verrückt ja für eine positive Charaktereigenschaft halte. Ne?
Also, ja, manches auch eher so. Also Wagnis absolut. Und.
Ja, das sage ich, weil ich es auch für eine positive Charaktereigenschaft halte. Christian ist auch besessen. Also Christian ist besessen von Erfolg und Fortschritt und Einfluss. Man, schau dir mal die ganzen Profisportler an. Die werden ja auch alle sagen, dass sie besessen sind von dem, was sie tun. Ansonsten geht's, glaube ich, auch nicht. Du musst, glaube ich, jeden Tag aufstehen und sagen, hey, das ist es, das ist es, das ist es. Und zwar implizit, weil du es wirklich willst und spürst.
Na gut, lassen wir den armen Mann heute auch mal vom Haken. Du merkst, ich versuche mir ein Bild zu machen, aber ich wühle nicht mehr so viel im Dreck von Unternehmen rum. Dann habe ich nicht mehr so viele Insider-Infos hier von der Front.
Es gibt ja auch andere sehr erfolgreiche Charaktere in der Szene, die ähnlich auch streitbar sind und auch ähnlich gesehen werden. Da ist Christian schon anders. Ne? Also Christian ist nicht arrogant, Christian ist nicht laut. Christian ist ein sehr, ja, eine likable person, würde man auf Englisch sagen.
Komm, dann machen wir jetzt noch ein bisschen hier Number Crunching auf Elevate, bevor wir mal zu deiner Amos Foundation kommen, weil das ist ja was ich, glaube ich, sehr spannend finde und was dich auch sehr auszeichnet. Also, Elevate Capital, wir hatten ja gesagt, Fund Size 125 Millionen. Ich habe mir von dir erzählen lassen, der erste Fonds ist jetzt zu 80% ausinvestiert und du darfst ja wahrscheinlich keine Ankündigung machen wegen amerikanischen Investmentregularien, so war es zumindest früher immer. Aber ich vermute mal, da kommt bald ein Fund 2. Und was ich so mitgekriegt habe, ist, dass ihr eigentlich relativ agnostisch investiert, aber ich glaube auch so durch den Kollegen Angermeier, wo der herkommt, mit einem gewissen Footprint so im Bereich Biotech, Medtech, Fintech, Insurtech und wie ich ja jetzt auch von dir gelernt habe, Real Estate. Gib mal so einen kleinen Wrap-up. Also, wie hat es sich für dich ausgezahlt? Wie ist die Arbeit auf der anderen Seite des Tisches als Investor und was war bisher so bei euch auf der Agenda?
Um mit den Zahlen anzufangen, also wir haben jetzt 10 Investments gemacht in den Bereichen, die du auch gerade genannt hast. Der Fonds ist in der Tat zu 80% ausinvestiert. Wir sind erstmal agnostisch unterwegs. Also regional sind wir auf Europa fokussiert, aber ansonsten sind wir sowohl von der Stage als auch von der Industrie im Selbstverständnis agnostisch. Allerdings ist es so, also wir schauen sehr, sehr unternehmerisch auf Investments. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns bei jedem Investment neben den normalen Fragen, also sprich Business Model, Team, Market Size, you name it, also die übliche Liste eben, dass wir uns da drei Fragen stellen. Sehen wir einen strategischen Hebel, der die Firma, die wir uns gerade anschauen, in ihrer Bewertung oder ihrem Wert verfünffachen kann? Das sind ein oder zwei oder vielleicht maximal drei solche strategischen Hebel. Und das kann dann eben sein, Zugang zu bestimmten Kundengruppen oder Zugang zu einem großen Kunden, Zugang zu einem Supply Asset oder manchmal ist es auch ein Kapitalmarktthema. So. Die zweite Frage, die wir uns dann stellen, wenn wir auf so ein Asset schauen, sind wir diejenigen, die diesen Hebel bedienen oder vielleicht im besten Fall sogar kontrollieren können, weil wir zum Beispiel den Kunden, den die Firma unbedingt braucht, irgendwo im Portfolio haben. Ne, entweder bei Elevate oder bei Christians Family Office oder in einem unserer Schwesterfonds oder. Und die dritte Frage, die wir uns stellen, wenn wir diejenigen sind, die diesen Hebel bedienen können, bekommen wir dann in Return einen sehr favorable Deal von der Company, mit dem wir sozusagen in diese Firma reinkommen als Shareholder. Und da ist in der Regel nicht unser Ansatz, dass wir einen großen Discount zu einer letzten Runde oder ähnliches verhandeln. Das ist auch schon vorgekommen. Aber von der Idee her versuchen wir immer auch im Sinne eines Alignment of Interest zu schauen, dass wir zum Beispiel über Optionen oder über irgendwelche Warrants oder versuchen eben einen favorable Deal für uns zu erhalten, der auch unseren Mehrwert als Investor doch reflektiert ein Stück weit. Wir haben schon viele Companies abgesagt, ja, wo wir halt gesagt haben, hey, das ist ein super spannendes Team, super Markt, cooles Produkt, cooles Business Model. Wir können halt nichts dazu beitragen, dass die Company erfolgreicher wird. Ja, das ist einfach nur, wir investieren und danach drücken wir die Daumen, dass die Company wirklich so gut ist, wie es gerade ausschaut und dass die wirklich in die richtige Richtung geht. Aber wir haben es halt nicht in der Hand. Und weil die meisten unserer Assets und Talente nun mal in diesen Bereichen Biotech und Medtech und Fintech und Insurtech, ne, also da haben wir einfach vor allem durch Christians Vergangenheit, muss ich sagen, da haben wir eine ganze Menge an Exposure und Erfahrung im Bereich Kapitalmarkt grundsätzlich. Dementsprechend zieht es sich dann schon nochmal wie so ein roter Faden durch unser Portfolio, dass es letzten Endes auch genau diese Bereiche sind, in denen wir am stärksten vertreten sind. Versuche auch, das bei uns immer stärker sozusagen mit in den Fokus zu rücken. Das ist das ganze Thema Real Estate / so Construction Tech und Infrastruktur. Also da passiert unseres Erachtens einfach gerade eine ganze Menge. Nicht zuletzt auch aufgrund der immer stärker zunehmenden ESG-Regulatorik ist das ein Feld, ja, wo einfach sehr, sehr viel passiert. Und dementsprechend machen wir da auch immer mehr. Und ein anderer Bereich, den wir jetzt auch immer stärker uns auf die Fahne schreiben, ist Food. Da vor allem so Alternative Protein, weil auch das ist etwas, da glauben wir, das ist sehr nah an Biotech grundsätzlich. Es ist gleichzeitig aber eben auch ein absoluter Zukunftsmarkt. Das heißt, also, wir haben da sowohl einen Einfluss drauf, als auch das Underlying Market Sentiment wird in den nächsten Jahren nicht abebben. Ganz im Gegenteil. Und wie ist es, arbeiten als Investor? Gerade wenn ich vorher als Unternehmer gearbeitet habe, ist es grundsätzlich sehr, sehr anders. Der Tiefgang pro Company natürlich niemals, ja, so tief ist, wie wenn man sozusagen nur eine einzige Company macht. Das geht ja logischerweise auch nicht. Das ist tatsächlich manchmal gar nicht so einfach zu akzeptieren. Ja. Was mir unglaublich viel Freude macht, ist die Vielseitigkeit des Jobs und auch so dieses Connecting the Dots. Ja. Das ist tatsächlich was, das ist einfach richtig, richtig motivierend, einfach zu erkennen. So dieses ganze Zusammenpuzzeln von Komponenten und dann irgendwie in Summe zu schaffen, das ist das, was aus der Investorenperspektive deutlich leichter geht. Dementsprechend bottom line kann ich sagen, jetzt nach circa 2 Jahren auf der unternehmerischen Investorenseite, es war die richtige Entscheidung und es macht unglaublich viel Spaß und ich bereue es keine Sekunde.
Jetzt gibt's Werbung.
Aufgepasst, heute möchte ich dir einen unserer Partner vorstellen, der für dich wichtig ist, wenn du einen Börsengang planst und gut abgesichert sein möchtest. Und zwar Risk Partners, einen renommierten und führenden Spezialversicherungsmakler, der sich auf die Absicherung anspruchsvoller Haftungsrisiken im Zusammenhang mit IPOs, Duallistings, SPAC, De-SPAC-Transaktionen und allgemeiner Kapitalmarkthaftung im Rahmen der D&O-Versicherung spezialisiert hat. Um auf dem IPO-Projekt nicht in Haftungsfallen zu laufen, übernehmen die erfahrenen ExpertInnen von Risk Partners die verantwortungsvolle Aufgabe, die Risiken im Zusammenhang mit Prospekt- und Kapitalmarkthaftung zu minimieren und in maßgeschneiderten Versicherungsschutz zu verbriefen. Dabei liegt der Fokus gleichermaßen auf der professionellen Beratung und Platzierung der persönlichen Haftung eures Boards und der Emittentenhaftung sowie anderer wichtiger beteiligter Stakeholder wie Banken und Wirtschaftsprüfer. Erfolgsfaktor von Risk Partners in vergangenen Deals ist das eingespielte Team, das bestens vernetzt ist, auch in internationalen Märkten, um weltweite Versicherungskapazitäten abrufen zu können. So können auch Versicherungssummen von mehreren 100 Millionen Euro ideal strukturiert und prämieneffizient gestaltet werden. Das Team hat bereits Unternehmen aus dem DAX und MDAX-Segment erfolgreich bei Transaktionen begleiten dürfen und hat insbesondere auch Track Record bei zahlreichen Nasdaq-IPOs, bekannter deutscher Foreign Filer aus den Branchen Life Sciences und Tech. Wenn ihr also einen Börsengang plant oder auch eine Kapitalaufnahme oder Listing ansteht, meldet euch gerne bei Risk Partners. Dafür habe ich euch unter digitalkompakt.de/riskpartners in einem Wort geschrieben eine Weiterleitung eingerichtet für alle Fragen zu Risiken und passendem Versicherungsschutz. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ich habe von Christian Nagel von Earlybird mal gelernt, man muss, um ein guter Investor werden, 30 Millionen verbrennen. Das ist so das Lehrgeld, was man zahlt. Bin ich mal gespannt. Wenn der erste Fonds zu 100% ausfinanziert ist und du weißt, was alles rausgekommen ist, dann sprechen wir nochmal wieder. Aber jetzt brennt es mich unter den Nägeln, mit dir über diese Amos Foundation zu reden. Das betreibst du parallel zu deinem Job bei Elevate Capital und ich fand zwei Sachen ganz cool. Also einerseits sagst du, deine Mission, eure Mission ist es, Afrika zu einem sicheren Ort für Tiere zu machen. Und ich fand den letzten Punkt, den du mir in meinem Vorbereitungsgespräch so mitgegeben hast in Sachen Legislation, ganz cool, dass du gesagt hast, ihr wollt so eine Art Atlantikbrücke für das südliche Afrika werden. Aber jetzt mach mal so Big Picture. Was hat's mit diesem Amos auf sich?
Amos ist ein absolutes Herzens- und Seelenprojekt. Also Amos steht für Africa's Most Endangered Species. Also es geht um Kontinent Afrika und es geht um vom Aussterben bedrohte Tierarten. Amos ist eine Stiftung. Habe ich vor 1,5 Jahren, als ich aus Afrika wiederkam, ins Leben gerufen. Ich muss dazu sagen, ich persönlich habe schon sehr, sehr lange sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte an Afrika, vor allem an das südliche Afrika. Habe einen Teil meiner Kindheit auch in Südafrika verbracht, habe auch heute noch sehr, sehr viel Bezug dazu und bin einfach selbst ein riesengroßer Tier- und Naturfreund. So, und das zieht sich eigentlich durch mein gesamtes Leben und ich wollte auch schon immer etwas machen, um Tiere zu retten. Als ich vor 2 Jahren da unten war, dort ausschließlich in Natur- und Tierschutzorganisationen gearbeitet habe, es gab einen Moment im Norden von Südafrika in einem Reservat bei einer Herde Nashörner aufgepasst, so, ne? Also mit 17 Nashörner und mein Job war es eben nachts auf die aufzupassen. Und dann habe ich mich da wiedergefunden, noch mit einem lokalen Kollegen mit Pumpgun und Nachtsichtgerät. Und wir zwei lagen dann da in so einem Graben und unser Job war einfach aufzupassen, dass denen niemand zu nahe kommt. So, ne? Also das ist schon nochmal mindblowing. Und warum war das so? Naja, weil Nashörner gefährdet sind durch eben Wilderei. Wir haben jetzt in den letzten 30 Jahren 95% aller Nashörner verloren. Und das zieht sich wirklich leider durch ganz, ganz viele Tierarten. Und das war etwas, wo ich dann auch damals für mich entschieden habe, das will ich mir nicht tatenlos ansehen, weil einerseits ist es für mich persönlich ein hochemotionales Thema, dass da irgendwie Tiere aussterben und die können ja nichts dafür. Was kann das Nashorn dafür, dass es so ein Horn hat? Was kann der Elefant dafür, dass der Stoßzähne mit sich rumträgt? Je länger ich drüber nachgedacht habe, damals dachte ich mir, das wird not under my watch. Ja, im Sinne von, ich kann mich nicht an die Seitenlinie stellen und jetzt irgendwie zugucken, wie es hier sozusagen eine Tierart nach der anderen hinrafft, weil wir als Menschheit so bescheuert sind. das klingt jetzt wieder so pathetisch, ne? Aber ich habe mir dann schon auch überlegt, was ist denn, wenn meine Kinder mich irgendwann in 20 Jahren oder sowas mal irgendwann halt mal fragen, ja, dann mal diese Nashörner, wieso gibt's denn die eigentlich nicht mehr? Also du hast doch mal erzählt, du hast die auch irgendwie gesehen, wenn ich dann sagen muss, ja, aber meine Generation, also basically we fucked it up, das hat, also hat's bei mir echt alles umgedreht. Also meine Motivlage war damals relativ klar, ja, ich war sehr, sehr determined, irgendetwas zu unternehmen gegen das Aussterben von Tieren und auch für den Erhalt von Biodiversity und auch Natur zu kämpfen und mich auch einzusetzen. Und dann ist natürlich immer die Frage, bist du jetzt derjenige, der Arzt wird oder bist du derjenige, der die Krankenhäuser baut? Und übertragen auf unseren Bereich, es war dann meine Frage, werfe ich jetzt hier alles hin, ja, und werde irgendwie Ranger oder Tierarzt? Oder überlege ich eigentlich, was kann ich denn mit meinen Talenten und Zugängen und Stärken und auch Erfahrungen dazu beitragen, was die hier unten alle nicht können? Ich bin definitiv relativ zu den Jungs und Mädels, die da unten schon unterwegs sind, kein so guter Ranger. Und ich bin definitiv wahrscheinlich der bessere Unternehmer und Fundraiser und Organisator. Wenn es mir hier wirklich um den Impact geht, ist es eigentlich nur folgerichtig, dass ich mir überlege, okay, was kann ich eigentlich tun? Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich gründe eine Organisation. Amos, wir sind eine Community unternehmerisch denkenden Menschen. Das inkludiert also viele Unternehmer, inkludiert aber eben auch viele Investoren, Venture Capital Fonds, was auch immer. Diese Unterstützer oder Förderer von Amos nennen wir Guardians. So, und jeder Guardian committet im Jahr mindestens 3.000 Euro. Der Durchschnitt liegt inzwischen bei 6.000 Euro und das über 10 Jahre. Ja, das heißt also, wir haben da schon auch echt erhebliche Tickets. Ist jetzt inzwischen, wie gesagt, auf fast 100 Leute herangewachsen. Und mit dem Geld, was wir da durch einnehmen, realisieren wir unterschiedliche Dinge. Und wir sagen immer, Amos steht eigentlich auf 4 strategischen Säulen. On-Site Operations, so nennen wir das. Und On-Site Operations inkludiert zum Beispiel, wir haben ein Reservat im Norden von Südafrika übernommen, Infrastruktur geschaffen. Also wir haben da eine Schule aufgebaut, um Locals zu Rangern auszubilden. Wir haben ein eigenes Rehab Center, also ein Waisenhaus für Tiere. Wir haben eine eigene Anti-Poaching-Einheit aufgebaut und ausgestattet. Die stehen jetzt auf unserer Payroll. Wir haben insgesamt 16 Mitarbeiter in unserem Reservat. Also das ist On-Site Operations, ja, also Geld, was wirklich dafür verwendet wird, On-Site einen Impact zu haben. Und betreiben da unten jetzt annähernd 2000 Hektar Land. So, und das soll natürlich wachsen. Das zweite Thema ist, das ist wirklich etwas, was so die Secret Sauce von unserem Ansatz ist, Technology Transfer. Und das ist, die Probleme, die da unten herrschen, die werden Stand heute mit den Lösungen, die da unten präsent sind, angegangen. Wir haben natürlich ein Wissen und einen Erfahrungsschatz, den wir auch wunderbar auf diese Probleme da unten werfen können. Ganz, ganz greifbares Beispiel. Wir sprechen gerade mit sehr, sehr vielen Drohnen-Startups in Deutschland primär. Ja, und das sind teilweise Companies, die im Portfolio von irgendwelchen Guardians von uns hängen. Ja, das sind teilweise Companies, die von Guardians gegründet wurden oder das sind teilweise Companies, die von unseren Guardians sozusagen als Angel finanziert wurden. So, und das ist natürlich super cool, weil wir darüber es hinkriegen, das Wissen und die Erfahrung, die wir hier oben haben, auf die Probleme und Herausforderungen, die es dort unten im südlichen Afrika gibt, anzuwenden. Die dritte Säule ist das Thema Community Development oder Community Uplift, Anti-Poaching-Arbeit, also sprich die Arbeit gegen Wilderei, endet mit der Pumpgun und dem Nachtsichtgerät und die beginnt damit, dass wir die Menschen vor Ort abholen und dass wir denen einerseits Alternativen geben, ja, also wir bilden wirklich Menschen auch aus vor Ort und andererseits aber eben auch aufklären und mitnehmen und zu unseren Freunden machen, weil wenn mal eins klar ist, was halt nicht funktioniert, das hat die Geschichte ja auch gezeigt, ist, dass wir da irgendwie reingehen und sagen, so, wir bauen jetzt immer höhere Zäune oder immer stärkere bewaffnete Truppen auf. Ja, das ist zwar Symptombekämpfung, aber das löst halt nicht das Problem im Kern. Und das vierte, und das ist das Thema Atlantikbrücke, wenn wir wirklich einen großen Impact haben möchten, und das möchten wir, müssen wir die meinungsbildenden Menschen vor Ort auf unsere Seite bekommen und mitnehmen. Und das wird uns nicht gelingen, indem wir da runterfahren und sagen, hey, bewusst plakative Formulierung, wir sind jetzt hier 100 Weiße, wir kommen jetzt hier eingeritten und ach, by the way, wir wollten euch nur kurz erklären, wie die Welt funktioniert, it's not gonna work. Was wir uns eher überlegt haben, ist, lasst uns eine Lösung finden, wie wir die Menschen vor Ort auf unsere Seite bekommen. Und das ist das, was ich mit Atlantikbrücke meinte. Ich glaube, was funktionieren wird, weil wir fahren ja mit diesen Guardians, die wir hier in Europa für uns gewinnen, fahren wir regelmäßig runter in unser Reservat und haben dann dort eine Woche lang absolute Time of their Life. Ja, es ist wirklich so jeden Tag Vorlesungen zu Wildlife, Nature Education, Conservation, you name it. Jeden Tag eine absolut mind-blowing Experience mit den Tieren vor Ort, mit den Leuten vor Ort. Es ist keine 5-Sterne-Safari im Sinne von, du wachst morgens auf und man drückt dir irgendwie so Continental Breakfast in die Hand und der Tag endet mit irgendeinem Champagnerempfang. Not at all. Ja. Es geht wirklich um Erfahrung und um Learning und um Community und um Immersion mit dem, was vor Ort ist. Und in diese Reisen möchten wir eben lokale Entscheider integrieren. Und das kann halt so aussehen, dass wir sagen, naja, wir haben immer 10 Slots, um da runter zu reisen. Was ist denn, wenn wir einfach sagen, 2 von diesen 10 Slots sind per Default immer reserviert für Unternehmer und Entscheider aus zum Beispiel Südafrika oder Namibia oder. Weil wir dann halt eben mit den Jungs und Mädels am Lagerfeuer sitzen, die auf Entscheider-Level, auf politischem Level, auf wirtschaftlichem Level am Ende auch die Fäden ziehen. Und da ist unsere Hypothese, dass es darüber gelingen wird, auch ein Stück weit ein Verständnis zu schaffen, ne, für Dinge wie Korruption. oder für Dinge wie Wilderei. Unser Impact kann nur dann wirklich groß sein, wenn wir auch die entscheidenden Leute vor Ort abholen. Und dafür sind wir Stand heute noch zu klein. Aber ich glaube, da werden wir hinkommen. Und wenn wir jetzt so weiter wachsen, wie wir bislang wachsen, gerade die Köpfe, die wir an Bord haben, die sind auch eben alles Menschen, die einfach Lust haben auf dieses ganze Abenteuer.
So. Aber Marlon, darf ich dich da mal ganz ehrlich fragen? Gerade nachdem ja auch hier irgendwie zuletzt diese Kiste da losging mit dem Vorschlag an die Politik, den irgendwie einige kreative Köpfe der Digitalwirtschaft irgendwie formuliert haben, und du hast hinterher so gemerkt, die haben irgendwie so ein Paper abgegeben, was, glaube ich, 2 von 20 Leuten gefühlt gelesen haben, hinterfrage ich ja ganz oft, wenn die Menschen sich immer so reinhängen, wie viel die wirklich leisten. Werden die wirklich aktiv? Weil ich meine, Geld über den Zaun werfen oder das Gesicht mit dem Foto auf die Seite klatschen ist so das eine, aber robben die da wirklich mal 10 Tage durch den Schlamm in Südafrika und irgendwie engagieren sich richtig? Oder ist das bisher eher so, wie man es eigentlich kennt, der Ablasshandel ein bisschen?
Es gibt 2 Arten von Guardians. Es gibt Guardians, die sagen mir ganz klar, Marlon ist eine super Sache. Ich finde euch gut, ich vertraue euch und ich wäre da gerne dabei, aber ich habe keine Zeit, mich stärker zu engagieren. Sag mir einfach nur, wie viel muss ich finanziell dazu beitragen, damit ihr das machen könnt. Aber auch da muss ich sagen, das ist mir lieber als jemand, der sich diesen Ablass nicht kauft. Ja, weil am Ende des Tages ist es für uns natürlich trotzdem Geld, was wir da unten sehr, sehr gut einsetzen können, um einen positiven Impact zu haben. Es gibt aber eben auch sehr, sehr viele Guardians, denen das eben nicht reicht, die sich da eben auch ganz stark engagieren. Und da kann ich dir auch ganz konkrete Beispiele geben. Also wir machen sogenannte Roundtables, also Amos Roundtables. Jedes Mal organisiert von meinem Amos Leadership-Kollegen Jan Hildebrand, ehemaliger McKinsey-Partner, inzwischen selbst Unternehmer aus Hamburg, gigantischer Typ, auch selber ausgebildeter Ranger. Auch derjenige, der dann sozusagen Probleme identifiziert, die wir zum Beispiel in Südafrika haben. Das kann zum Beispiel sein, wie skalieren wir eigentlich unsere Ausbildung vor Ort? Wie machen wir deren Wissen multiplizierbar, abrufbar etc.? Diese Fragestellung nehmen wir dann mit und fragen unsere Guardians. Folgende Herausforderung: Wir haben da unten einen Top-Ausbilder und wir haben da unten irgendwie motivierte Menschen, die gerne lernen wollen. Aber der Ausbilder, der macht das alles noch mit Stift und Papier. Und seine Antwort auf die Frage, wie wir das skalieren, ist halt im Sinne von, ja, es geht nicht, weil es alles beim Kopf. Ja, also worst case im Sinne von Skalierbarkeit. Dann diese Fragestellung mitzunehmen in unsere Guardian-Community und dann zu erleben, dass sich dann irgendwie 10 Leute melden, die halt sagen, übrigens, ich habe das weltweite Talent-Education-Programm für Engel und Völkers aufgebaut. Der andere sagt ja übrigens, ich war hier für Talent-Acquisition und Onboarding bei McKinsey verantwortlich. Der dritte sagt ja übrigens, ich verantworte irgendwie HR bei mir in der Company und wir haben auch schon 500 Leute so ungefähr. Wir rufen dieses Wissen dediziert ab. Und ja, es gibt auch Guardians, die sich nicht engagieren und dann bist du eben bei dem Thema Geld für Ablass hart formuliert, wobei ich das nicht zwingend nur negativ sehen möchte. Und es gibt aber auch welche, die sich sehr, sehr stark engagieren.
Ja, man fühlt sich ja manchmal auch so ein bisschen klein, wenn man seit 5 Jahren seine eigene Firma aufbaut und sieht dann so, wow, du hast irgendwie in 2 Jahren, hämmerst du da so eine Stiftung hin, machst du wahrscheinlich gut 500.000 Umsatz, wenn ich hier höre, 90 Unternehmer und Investorinnen, also es sind ja beide Geschlechter, 6.000 Euro Durchschnittsticket, also da ist ja richtig Bums hinter. Und das noch parallel zu deinem Investorenjob, also manchmal teilst du dich? Hast du einen Zwilling oder wie machst du das?
Nein, ich teile mich nicht und ich habe auch leider keine Geschwister. Ich konzentriere mich nur noch auf die Dinge, die ich wirklich gut kann und versuche für alles andere Menschen an meiner Seite zu haben. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was mir gelungen ist in den letzten 2 Jahren. Mich einfach mit Menschen zu umgehen, die unternehmerischen Defizite, die ich habe, ausgleichen und dann geht das, glaube ich, ganz gut.
Sehr gut. Lieber Marlon, also wenn du doch nochmal irgendwie so rauskriegst, wie man Zellmitose betreibt, sich selber klont und so zack, auf einmal das doppelt so viel schafft, dann let me know. Aber bis dahin war es mir ein Fest, mit dir einen so verrückten Ritt zu haben, von irgendwie Tod und Tränen über Unternehmertum, über Investorendasein, bis hin jetzt am Ende sogar noch zu Tiere retten. Ich glaube, wenn man wie du an Schicksal glaubt, glaubt man auch an Karma und ich schätze mal, da hast du schon einiges auf der Habenseite. Und sag doch vielleicht als letzten abschließenden Satz noch, wenn jetzt auch andere Menschen gerne Tiere in Afrika retten wollen mit dir zusammen, was müssen die tun?
Einfach auf LinkedIn oder alternativ einfach eine Mail mb@ames-foundation.com, mb wie meine Initialen @ames-foundation.com. Dann kommen wir auf jeden Fall sofort ins Gespräch und ich glaube, jeder hat auch gemerkt, dass das ein Thema ist. Da tue ich mich schwer, innerhalb von 15 Minuten sozusagen mich kurz zu fassen. Aber also ich freue mich über jeden Kontakt, über jede Anregung, über jede Idee und über jede Unterstützung.
Hey, Marlon, lieben Dank, dass du heute da warst und nicht nur Seelenstriptease, sondern auch Gehirnöffnung betrieben hast und uns in deinem Wissen und deiner Erfahrung hast teilhaben lassen. Es war ein großes Privileg. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus. Wenn du mit uns noch erfolgreicher werden möchtest, abonniere uns auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und hey, je größer wir werden, desto mehr Menschen können wir helfen. Also erzähl doch auch deinen Kolleginnen und Kollegen von uns. Bis zum nächsten Mal. Jetzt gibt's Werbung.
Aufgepasst, heute möchte ich dir einen unserer Partner vorstellen, der für dich wichtig ist, wenn du einen Börsengang planst und gut abgesichert sein möchtest. Und zwar Risk Partners, einen renommierten und führenden Spezialversicherungsmakler, der sich auf die Absicherung anspruchsvoller Haftungsrisiken im Zusammenhang mit IPOs, Dual-Listings, SPAC, De-SPAC-Transaktionen und allgemeiner Kapitalmarkthaftung im Rahmen der D&O-Versicherung spezialisiert hat. Um auf dem IPO-Projekt nicht in Haftungsfallen zu laufen, übernehmen die erfahrenen ExpertInnen von Risk Partners die verantwortungsvolle Aufgabe, die Risiken im Zusammenhang mit Prospekt- und Kapitalmarkthaftung zu minimieren und in maßgeschneiderten Versicherungsschutz zu verbriefen. Dabei liegt der Fokus gleichermaßen auf der professionellen Beratung und Platzierung der persönlichen Haftung eures Boards und der Emittentenhaftung sowie anderer wichtiger beteiligter Stakeholder wie Banken und Wirtschaftsprüfer. Erfolgsfaktor von Risk Partners in vergangenen Deals ist das eingespielte Team, das bestens vernetzt ist, auch in internationalen Märkten, um weltweite Versicherungskapazitäten abrufen zu können. So können auch Versicherungssummen von mehreren 100 Millionen Euro ideal strukturiert und prämieneffizient gestaltet werden. Das Team hat bereits Unternehmen aus dem DAX und MDAX-Segment erfolgreich bei Transaktionen begleiten dürfen und hat insbesondere auch Track Record bei zahlreichen Nasdaq-IPOs, bekannter deutscher Foreign Filer aus den Branchen Life Sciences und Tech. Wenn ihr also einen Börsengang plant oder auch eine Kapitalaufnahme oder Listing ansteht, meldet euch gerne bei Risk Partners. Dafür habe ich euch unter digitalkompakt.de/riskpartners in einem Wort geschrieben eine Weiterleitung eingerichtet für alle Fragen zu Risiken und passendem Versicherungsschutz. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Jetzt geht's weiter mit dem Podcast.